These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es wird heute, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Alexander, es wird so ein bisschen lokal heute und das ist es ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, das Bild, was du mitgebracht hast, erinnert mich, das heißt, es erinnert mich an etwas. Erinnert dich auch an etwas in Hamburg? Ein großes, interessantes Bauprojekt?
Nein.
Den Bunker kennst du aber.
Den Bunker kenne ich.
Für alle die, die Hamburg nicht so gut kennen, es gibt einen großen ehemaligen Bunker am Heiligen Geistfeld. Da ist immer der Hamburger Dom. Links daneben ist das Millerntor-Stadion, wo der FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga Fußball spielt. Und dieser Bunker wird gerade begrünt. Das heißt, auf diesem Bunker sind so verschiedene Etagen aufgesetzt worden und die werden gerade begrünt. Das ist ein spektakulärer Anblick und ein weiterer Grund, nach Hamburg zu kommen und sich diesen Bunker anzugucken. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland so nicht nochmal.
Das ist vertikales Grün mit Wald.
Mit Wald. Also es gibt eine Art Bergfahrt, einen künstlichen Bergfahrt, den man hochwandern kann. Also ganz toll. Und so ein bisschen ist dieses Bild, was ich zunächst einmal sagen darf, was mir sehr gut gefällt. Was sehen wir denn? Wir sehen ein Haus. Im Mittelpunkt dieses Bildes steht ein Haus und dieses Haus ist komplett begrünt. Also es ist ein, wie soll ich das? Also erstmal ist es so ein, stellen Sie sich ein Flachdach vor, stellt euch ein Flachdach vor und darauf ist eine Kuppel, ein Kuppelbau und das ist komplett so begrünt, dass man nur oben im Kuppelbereich noch zwei Fenster sehen kann, die so ein bisschen erleuchtet sind. Also da ist jemand drin. Das Ganze ist auf einem sehr weitläufigen Gelände, erinnert mich so ein bisschen an Potsdam, diese schönen Gärten in Potsdam, Sanssouci, so in die Richtung, irgendwie so, ne, so, ist auch ein Nebengebäude, dahinter sieht man ganz pompös ein riesiges Gebäude, weiter hinten ist so ein ähnliches Gebäude, wie heißen diese Palmenhäuser, sowas gibt es ja.
Sowas gibt es.
Hatten
wir auch schon.
Es ist in einem Park, es könnte auch in Österreich sein, fällt mir auf, okay, ist in einem Park und davor sieht man eine schöne Hecke und vor der Hecke gehen so Leute spazieren, ne? Ein Ehepaar mit dem Hund und vielleicht mit dem Kind, es ist ein Ehepaar mit zwei Kindern, es ist ein Ehepaar mit einem Hund und die anderen beiden sind, glaube ich, vorne, das ist vielleicht schon ein Gärtner, der buddelt da so ein bisschen und der andere ist, könnte zu diesem Ehepaar gehören, könnte der Sohn sein, könnte auch ein ganz anderer sein, so. Schöne Stimmung so, blau-weißer Himmel, Laub, viel Laub, also wir reden noch über Spätsommer so ein bisschen vielleicht, wir reden nicht über die Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden, also das Laub ist noch da oder vielleicht hält es auch den ganzen, ja, damit ist eigentlich schon, es ist ein schönes Bild. Es ist ein, ja, es ist wahrscheinlich, es ist ein Pavillon, Palmenpavillon gibt es doch in, wo gibt es den denn, sowohl in Potsdam als auch in Wien habe ich die gesehen. Es ist ein Pavillon in einem größeren Ensemble, so.
Schön beschrieben.
Und jetzt kommst du, was machst du da bei deinem Handy die ganze Zeit?
Ich versuche, dem Bild hinterher zu fahren, wie du es beschreibst. Und da kann man ja groß und klein ziehen.
Wieso habe ich es ausgedruckt und du nicht?
Ich bin, keine Ahnung, ich habe so einen schlechten Ausdruck bekommen.
Endlich
das
mal.
Das ist vielleicht die Stelle, um wieder zu sagen, an und für sich wäre es anständig, wenn wir uns vor den Bildern unterhalten würden. Auf der anderen Seite ist dieser Kunstpodcast ja auch mehr dem Reden gewidmet als der Kunstbetrachtung. Trotzdem nochmal für alle, die es ernst meinen, natürlich redet man über Kunst nur vor Kunst. Ja, alles gut beschrieben. Tatsächlich auch, weil ich gedacht habe, November ist der Zeitpunkt, wo man noch eine kleine Reminiszenz von Grünem brauchen kann. Ein sommerliches Bild, bevor es ernst wird mit dem Winter. Das Bild ist von einem berühmten Architekturmaler, einem sehr nachgefragten Jan van der Heijden. Es ist tatsächlich, der Titel ist deskriptiv, Pavillon beim Huis ten Bosch. Das, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, Huis ten Bosch, das Haus im Wald. Das ist die Residenz des Statthalters Friedrik Hendrik in Den Haag, also außerhalb Den Haags. Mhm. Und der Pavillon, das ist so ein, also eine barocke Vergnügungsarchitektur. Wenn du genau hinguckst, stellst du fest, dass offensichtlich ein Teil dieses Grüns auf einem Art Holzgerüst ist. Das heißt, die eigentliche Architektur ist dieses oktogonale, behelmte.
Oktogonale ist achteckig?
Achteckig. Ich rate, ich sehe natürlich nur vier Seiten, aber ich baue es mal zusammen, ja, ja. Und würde sagen, im Übrigen gibt es dasselbe nochmal auf der anderen Seite, wenn du rüber guckst.
Was ich vorhin, wenn du nicht an deinem Handy gedattelt hättest, habe ich ja gesagt, da hinten steht noch mal so ein Pavillon.
Oh Mist, das habe ich tatsächlich.
Das gehört. Ist auch tatsächlich typisch, ne? Habe ich, also wie gesagt, glaube ich, in Potsdam schon so gesehen und auch in Wien, dass immer sozusagen so Parallelbauten. Palmenhäuser, wo sind denn die Palmenhäuser? Sind die in Potsdam?
Kurze Frage. Ja, und ja. Wir hatten schon von Karl Blechen das Innere des Palmenhauses, so, genau. Was nicht mehr gibt, aber wo siehst du hier eine Palme?
Nein, das, daran musste ich nur denken, als ich das sah, weil das sind, glaube ich, auch zwei, sind auch so Zwillingsbauten bei den Palmen.
Ja.
Glaube ich.
Ist das so? Okay.
Ich glaube.
Also,
bitte uns schreiben, wenn das falsch ist. Lars.heider@abendblatt.de. Punkt, ganz einfach.
Das hier ist ein Pavillon. Das ist eine barocke Gartenanlage. Die haben die ganz starke Tendenz, sehr geometrisch und sehr symmetrisch zu sein. Mhm. Daher also tatsächlich zwei Häuser. Ein weiteres, hast du den Obelisk schon erwähnt, der auch aus Grün ist.
Ja, aber der ist ja, da habe ich nicht erwähnt, der ist ja ganz klein. Und da gibt es ja auch noch so zwei Menschen, die auf so Säulen Heilige, ja, die da stehen.
Also, es gibt auch
aber das wird natürlich, also es wird ja so sein, wir sehen das von der Seite, wir sehen das also, im Mittelpunkt steht dieser Pavillon und aber wenn man jetzt einmal so rumgehen würde und vorne auf die Auffahrt, im Mittelpunkt steht natürlich nicht dieses Ensembles, nicht der Pavillon, sondern dieses Herrenhaus.
Genau.
Und die beiden Pavillons, das Schloss, säume das rechts und links, ist alles sehr symmetrisch, ne?
Genau. Also der barocke Wandelgarten ist voller gleichartiger Aufbauten mit kleinen Ausbrechern. Also was ganz interessant ist, ich hub ja gerade an zu sagen, dass um dieses oktogonale, die Architektur herum, eine Holzarchitektur ist, die komplett begrünt ist mit einer Hecke. Und ich glaube nicht, dass es sich um Efeu handelt, sondern ich glaube eher, es handelt sich um irgendein Rankgemüse, hätte ich fast gesagt. Also es ist der Pavillon komplett begrünt und es ist der Obelisk gleichermaßen komplett begrünt, was schon eine Sonderbarkeit ist, eine Marotte. Der Obelisk, vielleicht ganz kurz, um mit den hierarchischen Dingen anzufangen. Obelisken gibt es seit dem alten Ägypten. Das ist das Symbol des Sonnenstrahls, der da auf die Erde runter strahlt. Das haben dann die Römer, kaum dass sie Ägypten besiegt haben, sich sofort, sind ganz große Appropriationskünstler, die haben sich einfach mal die Obelisken geklaut und sie nach Rom geschafft. Mhm. Besonders gern als so Zielmarkierungen in ihren Motorradrennen, in ihren Pferderennbahnen. Also nach Rom und nach Konstantinopel. Und diese Obelisken haben eine lange Karriere, denn dann haben sich die Päpste die Obelisken geschnappt und vor jede der Hauptkirchen in Rom wurde ein Obelisk getan. Auch wieder symbolisierend den göttlichen Lichtstrahl von oben nach unten. Und jetzt sind wir in der Zeit, in der man sich, die Obelisken vergartend, jetzt werden sie zu Grünzeugs, aber natürlich sind sie als Wegmarkierung, als sehr hierarchisch hochstehende Wegmarkierung sehr wichtig für den Garten, denn du hast, wie du schon gesagt hast, die beiden Pavillons, die vier Obelisken, die grünen, und dann tatsächlich das Ensemble der Gartenfiguren, die meistens mythologisch waren. Da sie hier so klein sind, kann ich jetzt nicht sagen, das kann natürlich auch irgendwie die Pomona sein, die Gartengöttin. Da ist gerne mal der Herkules zu finden. Also mythische Figuren, symbolische Figuren, alles mit dabei. Und die bevölkern den Garten zusammen mit den Menschen, die da laufen. Mhm. Und das letzte Teil des Bildes ist tatsächlich dieses Paar, was da läuft. Ich würde eher getippt haben, dass der Mensch hinter ihnen nicht ihr Sohn ist, denn der ist anders angezogen. Das ist wahrscheinlich ein Begleiter, ein Diener, ein zugeordneter Mensch. Vielleicht auch der Hundeführer, weil der Diener hätte wahrscheinlich Livree. Das heißt, wir haben hier womöglich die Amalia von Solms und Friedrich Hendrik persönlich.
Die Hausherren persönlich, genau. Die einmal ihren Garten. Du musst mir beim Barocken erklären. Also das Barocke ist doch eigentlich so dieses Ausschweifende, dieses pompöse, mondän, also große. Aber ist es so? Aber zugleich eben auch das sehr symmetrische, das also das Gradlinige.
Also Barock ist ganz viel, je nachdem, wo es ist. Der römische Barock ist anders als der französische Barock, als der deutsche und dann noch als der süddeutsche Barock und dann noch als der niederländische.
Wieder was gelernt. Das heißt, es ist keine eine Zeit, sondern es ist in verschiedenen Zeitabschnitten.
Doch, nein. Eine Zeit, aber geografisch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Okay. Das ist eine sehr lange Zeit. Also jetzt in der klassischen Kanonfolge der Kunstgeschichte, erst kommt die Renaissance, daraus bildet sich dann in Italien Manierismus und dann folgt aus dem Manierismus geradezu logisch der Barock. Mhm. Teilweise kenne ich auch als das Barock, interessanterweise. Ich glaube, es ist aber immer noch der Barock bei mir. Und in Rom ist der Barock eigentlich der Stil der Päpste. Mhm. Und der Barock in Rom orientiert sich natürlich an den italienischen, an den römischen Vorlagen, die da sind. Wohingegen er dann über die Alpen gesprungen in Süddeutschland, dann aber satte 100 Jahre später, so 14 Heiligen oder die Asamkirchen, was vollkommen anderes ist. Gemeinschaftlich ist dem Barock ein ganz starkes Rekurrieren auf die römische Antike, aber gemischt mit ganz viel Gefühl, mit Ekstase. Also in Rom ist der Hauptbarockmensch Bernini, der sowohl Architekt ist als auch Skulptur, und seine Skulpturen sind voller Ekstase. Also die berühmteste Figur ist die Ekstase der Heiligen, oh Gott, Theresia. Also eine Frau, die durchbohrt ist von einem Pfeil und in Verzückung. Mhm. Und ich muss sagen, oder nein, das sage nicht nur ich, diese Verzückung könnte man auch sexuell deuten. In Wirklichkeit ist natürlich da Heiliger Geist im Spiel.
Aber Ekstase und Barock bringe ich jetzt, was hat dann diese Symmetrie, diese unglaubliche Symmetrie? Auch hier ist ja alles irgendwie, mir hat mein Gestalter, ein Artdirektor gesagt, Symmetrie ist die Kunstform der einfach.
Ja, das habe ich auch schon.
Also wer symmetrisch ist, also
symmetrisch kann jeder.
So. Hat er dann gesagt, weil ich versuchte auch immer, damals ging es nur um die Zeitung, lange, lange her. Und dann ging es immer darum, möglichst die Zeitung möglichst symmetrisch aussehen zu lassen. Und Symmetrie ist was für Dumme, so hat er es zu mir gesagt. Okay. Fand ich nett.
hast du dir das zurück?
Aber hab ich mir gedacht, ist er ehrlich.
Im Barock ist es so, dass es eher geht um Regel und Regelbruch. Also der Barock anerkennt alle, in der Architektur zum Beispiel, alle Regeln, baut sie auch selber auf und der Garten folgt einer ganz starren und sehr auch sehr steifen Regelhaftigkeit, aber natürlich im Feinen. Die Natur kannst du ja nicht bändigen. Das heißt, gerade diese ganz symmetrisch angelegten Gärten werden natürlich hintertrieben von der Blütenpracht, die plötzlich da und dort raus wird. Also der Versuch, den Garten zu bändigen, ist quasi so ein bisschen auch ein Spielchen des Barock, der natürlich weiß, das lässt sich nicht bändigen. Und Barock in der Architektur und Barock in der Skulptur sind auch nochmal zwei Dinge, die unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Der architektonische Barock, der spielt mit Licht, mit Schatten, mit so, sag mal, ganz stark schwellenden Formen, wohingegen die Skulptur Bewegung, Gefühl, Ekstase dabei hat und dann wiederum der Garten, der versucht, die Natur zu fassen und zu ordnen. Also es hat viele Aspekte und ich weiß, Architekten unserer Gegenwart hassen Barock. Ich kenne keinen Architekten, der Barock mag. Nur ganz verrückte Architekten mögen Barock.
Warum? Weil?
Aus denselben Gründen wie dein Graphic Designer, okay, die sagen, Gottes Willen, ja, zu viel Schwulst. Dabei ist das sehr formalisierte Schwulst. Also die Barockoper zum Beispiel ist nicht schwülstig, sondern pompös.
Aber ich finde, wenn du in diesen wunderbar angelegten Gärten, die so symmetrisch angelegt sind und so wie mit dem Lineal nachgezogen, ich mag das, mir gefällt das. Ich finde diese Ordnung in der Natur, finde ich was Besonderes. Auch hier, es ist ja irgendwie so ordentlich, so schön, so aufgeräumt. Das gefällt mir gut.
Und es ist eigentlich so eine Art Bühne. Der Barock ist auch ein sehr theatralisches Zeitalter. Entsprechend sind die Leute auch unglaublich theatralisch gekleidet. Also selbst unsere zurückhaltenden Holländer, die nicht berühmt waren für vollkommen ausschweifende Kleidung, du siehst da an der Wade des Herrn, siehst du irgendwie eine rötliche Schleife, vermute ich mal, die da noch recht, und dann ganz interessant ist auch der Mantel drapiert. Seine Weggenossin, die vielleicht seine Frau ist, trägt ein golden gerafftes Gewand. Sie weist mit einem Fächer in eine Richtung, in die sein Zeigefinger weist. Also offensichtlich sind sie einer Meinung. Also der Barock ist pompös, aber eigentlich nicht steif. Er ist immer augenzwinkernd, würde ich mal behaupten. Denn ganz viele Dinge sind überstilisiert. Auch die Hüte. Übrigens, das Rot oben am Hut korrespondiert mit dem Strumpfband. Also da sind ganz viele Dinge. Es ist schon ein Zeitalter, das die Formalität sehr hoch hält. Titulaturen, jeder Mensch bekommt einen Titel. Das ist ja heute nur noch in Italien über, dass jeder Mensch einen Titel bekommt. In Barock haben alle einen bekommen. Und Also was mich daran fasziniert, es ist so eine unglaublich andere Zeit. Und gleichzeitig, wenn du dieses Bild anguckst, schon eine Zeit, mit der wir was anfangen können.
Also ja, und die ja noch lebt. Also diese Gärten, den gibt es wahrscheinlich auch noch so.
Den gibt es so ähnlich, aber den Pavillon gibt es nicht mehr.
Okay.
Das Huis den Bosch hinten, das gibt es sehr wohl. Das ist aber mittlerweile, hat das so Flügel mit dazu bekommen, die gab es damals nicht. Also und vermutlich zu irgendeinem Zeitpunkt mussten die beiden Pavillons gehen. Die sehen ja auch sehr, sehr vorübergehend aus als Architektur. Ich meine, wenn du da über Pflanzen dran hast.
Aber es ist so ein bisschen, es ist so das, was man allgemein als Lustschloss bezeichnet. Es ist nicht die Hauptresidenz von ihm.
Nein, genau. Das ist die Sommerresidenz. Lustschloss, ja, das ist so ein barocker Begriff auch, ne? Lustschloss, da fragt man sich, was in einem Lustschloss alles passiert.
Man arbeitet da nicht da. Also die Sommerresidenz ist da gleichzeitig immer durchatmen, so wie die amerikanischen Präsidenten, die haben doch auch diese Sommer.
Ja, für den
Rückzugsorte.
Also für den Statthalter war natürlich Leben gleich Arbeit, denn er war Repräsentant. Entweder arbeitet er immer oder nie, ähnlich wie, keine Ahnung, des Sonnenkönigs.
Wie du. Bisschen wie du.
Ich arbeite immer oder nie.
Es fühlt sich ja nicht, was du machst. Wahrscheinlich fühlt sich. Wann fühlt sich das, was du machst, als Arbeit an? Gibt es diese Momente?
Nach dem heutigen Tag muss ich sagen, kann ich dir sagen, ich habe nur gearbeitet und es war hauptsächlich mit Streitschlichten und ähnlichen Dingen.
Okay.
Ich hart zwischendurch. Es mag leicht ausschauen.
Ja, das ist. Ich meine, aber an sich sozusagen der Kern der Arbeit. Ja. Dann geht's dir wie mir. Dann denkt man so, in dem Moment, wo es so intern wird, dann fängt es an, Arbeit zu werden. Also intern meine ich, ne?
Also das ist ja natürlich die Frage, was repräsentiert man? Sein Haus, eine Idee, ein Gesicht von etwas, bin ich immer im Dienst? Also wenn ich auf dem Markt rumlaufe, bin ich dann im Dienst? Klar, wird man erkannt. Ich würde sagen, irgendwie ein bisschen von allem, man muss halt authentisch sein als das. Und selbst, also wenn man im Haus irgendwie gerade mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen hat, man ist ja sozusagen der Kulminationspunkt. Also ich bin dafür da, dass sich an mir die Wellen brechen.
Ja.
Das war heute der Fall, deswegen freue ich mich jetzt auf ein Lustschloss zu gucken. Das ist ganz leicht.
Ich frage mich gerade, der Bundeskanzler, also andere Präsidenten haben doch auch so Orte, wo sich dann, das gibt's für den Bundeskanzler, gibt's das gar nicht. Ne? Die Sommerresidenz. Es gibt eigentlich nicht mal einen Richter, es gibt das Bundeskanzleramt und gut.
Ja, du kennst den jetzigen Bundeskanzler, glaube ich, besser als ich. Irgendwo wird sich auch ein Bundeskanzler, glaube ich, entspannen wollen.
Ja, aber es gibt da nicht einen Ort dafür. Also ich kenne jetzt die Kanzlerwohnung nicht, aber ich kenne die Kanzleramtsministerwohnung. Das ist so ein bisschen im Kanzleramt und das ist so ein bisschen wie so eine Kajüte auf so einem Kreuzfahrtschiff. Also es ist ganz klein und da kann man schlafen und da steht dann irgendwie ein Fahrrad und ein Bett.
Also vielleicht ist das Thema der Sommerresidenz eine sehr schlaue Sache zur Regeneration. Und haben nicht die amerikanischen Präsidenten
irgendwie? Sag ich doch, die haben doch auch irgendwie sofort irgendwas.
Ja, und der englische Premier hat Checkers, das weiß ich
so,
noch.
Und Wladimir Putin hat ja auch da seine in Sochi und sowas. Aber ich frage mich, wir sind in einem anderen, Gesellschaftsform. Aber eigentlich ist es ja schön, wenn es nicht nur das Kanzleramt gäbe, sondern irgendwie noch einen, wo man, weißt du, so Meseberg-mäßig.
Ja, genau. Wo man in anderer Art und Weise seine Konflikte löst, wäre ja auch irgendwas.
So wie das Gästehaus des Senats. Weißt du, das ist ja auch ein schöner Ort.
Das ist ein sehr schöner Ort, da war ich nur noch nicht.
Wo man sich, siehste, wo man sich, da hatten wir jetzt, das war toll. Ich
hab's von Weitem gesehen.
Da haben wir ja zum 75. Geburtstag des Abendblatts, der ja auch schon wieder ein bisschen her ist, da hatten wir ja Leserinnen und Leser, die sich da mit Peter Tschentscher im Gästehaus des Senats getroffen haben. Das war ganz großartig, das muss man sagen.
An der Alster.
Da kommen wir ja sonst normalerweise nicht rein. So, aber deshalb so, ich glaube, so eine Orte, und wenn du dich da an diesen Orten mit anderen Leuten triffst, ist die Stimmung ja gleich eine andere. Nicht umsonst zieht sich ja die Bundesregierung dann immer nach Meseberg zum Beispiel zurück, weil du dann ist zwar nur ein paar, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Berlin entfernt, aber die Stimmung ist dann eine andere. Und hier ist natürlich auch die Stimmung eine andere. Und es ist ein tolles Bild, ne? Das muss man sagen.
Übrigens ist es natürlich ein Auftragswerk, denn die Statthalter wollten natürlich auch das abgebildet haben und der Jan van der Heijden war ein ausgewiesener Experte in Architekturmalerei. Mhm. Der, zum Beispiel kann ja so ein Bild dann in der Winterresidenz gehangen haben für sentimentales Erinnern. Ach Schatz, hatten wir den letzten Sommer es glücklich. Oder aber auch an den Gästen, im Sommer werden wir sie dahin einladen. Also all diese Dinge sind so auch Konversationsstücke. Was ganz schön ist in dieser leicht informellen Art, links der Gärtner, der uns noch den Hosenboden zuwendet. Das ist auch was Barockes. Das ist das Augenzwinkern, von dem ich sprach. Hier ist nicht alles nur Würde, denn wir gucken auch ein bisschen hinter die Kulissen. Und es ist natürlich auch ein bisschen niederländisch relaxed. die offensichtlich gut gekleidet, und darum offensichtlich nah an den Besitzern oder Besitzer des Schlosses, also womöglich die Stadthalter selber, flanieren hier, derweil der Gärtner ungerührt seiner Arbeit nachgeht. Denn
aber spricht das nicht eher dafür, dass es Passanten, Besucher, Spaziergänger sind, weil der Gärtner sonst was sagen würde, guten Tag, hallo, euer Ehren oder was auch immer.
Also, kommt vielleicht noch, müssen sich noch ein bisschen ernähren, aber auf dem Gelände liefen nicht Passanten rum, da waren nur zugelassene Menschen. Also,
achso, nicht so wie heute, dass man heute das sozusagen alles für die ganze Öffentlichkeit, obwohl ich habe gelernt, in Potsdam gibt es auch riesige Gärten, die im Privatbesitz sind, wo dann die Besitzer aber sozusagen dann den Leuten das Recht geben, von bis da durchzugehen.
Am Ufer, ne? Das war irgendwie auch eine Diskussion, ob die Ufer frei zugänglich sein müssen, und ja, sie müssen.
Ich glaube, manchmal ist es so, dass aber, ja, man kann da, es gab da Streitigkeiten auch. Ich darf nicht sagen, weil ich, es war früher, Matthias Döpfen hat ja auch in Potsdam viele, mehr sage ich nicht.
Ein Ufergrundstück.
Mehrere. Ich bin mit einem Taxifahrer durch Potsdam gefahren, und dann kamen wir auf die Frage, wie war das damals? Wer eigentlich mehr Villen in Potsdam besitzt? Matthias Döpfner oder Günter Jauch? Und der Taxifahrer sagte irgendwie, ich glaube, ich stehe 12-11.
Echt?
Ich glaube, ich so, was? 12-11?
Die alternierend bewohnen? Nein.
Nein, die nur gehören.
Ach so, okay.
12-11.
Die haben dann Mieter, die
das ist aber auch schon, das auch schon 10 Jahre her. Wahrscheinlich steht es jetzt 24-23, ich weiß nicht. Aber das ist schön. Wie groß ist das Ganze? Es ist ja immer so ein bisschen meine banale Frage. Ist das ein großes Bild?
Nein, ist nicht klar. Also es ist 44 Zentimeter hoch und 52 Zentimeter breit, also schon ein
Bild.
Das
fällt öfter mal auf bei so Architektursachen, dass die gar nicht so groß sind. Man denkt, die müssten groß sein, aber...
Es ist in einem Raum von ungefähr gleich proportionierten Bildern, weswegen du sehr gemütlich dann durch diese Architekturansichten läufst bei uns. Ein sehr schöner Raum, weil auf der anderen Seite der Galerie sind die Landschaftsgemälde des 19. Jahrhunderts. Das heißt, erst läufst du durch Hollands Stadt- und Architekturansichten und dann läufst du durch süddeutsche, italienische Landschaften. Ich glaube, das ist das, was im Winter allen gute Laune macht, ins Museum gehen und ein bisschen Sommeransichten gucken.
Gute Laune wäre übrigens, was ich mir nächste Woche von dir wünschen würde, aber das sage ich nur mal so nebenbei. Was ich toll finde, ist, wie der Maler es schafft, diese Tiefe in diesem Bild, die man insbesondere sieht, wenn man links auf diesem Bild spazieren geht, im wahrsten Sinne des Wortes, Pavillon, Obelisk, dann diese Statuen, anderer Pavillon, da ist diese Weite förmlich zu spüren. Also da diese Verhältnisse hinzukriegen, finde ich, das ist schon meisterhaft. Ne?
Da spielen die beiden Obeliske und ihr Abstand zu den Skulpturen und dann noch diese vier kleinen Podeste nach den Skulpturen eine große Rolle, die das Gefühl von Tiefe geben.
Misst man das dann aus als Maler oder damit das so exakt ist?
Also theoretisch ist das ja alles so, wie es ist. Aber natürlich weißt du als Maler, dass nicht alles, was so ist, auf dem Bild gleich gut wirkt. Also vermute ich mal, hat er sich die Lizenz genommen, um die Tiefe herzuzeigen, bestimmte Dinge ein bisschen zu pointieren. Und er wird es nicht ausgemessen haben, er wird die Proportionen festgelegt haben. Das heißt, er zieht dann so Perspektivlinien, die klar machen, was in welcher Größe ist. Möglicherweise hat er auch durch so ein Helferlein durchgeguckt. Man konnte dann, kennst du den Film Der Kontrakt des Zeichners aus den 80er Jahren? Nein. Sieht man einen Maler des 18. Jahrhunderts durch einen Park laufen, und es ist ein wundervoller Film, auch ganz auch ein barocker Film, und er guckt immer durch so ein viereckiges Fensterchen, und das überträgt er dann auf sein viereckiges Bild, und so kann er sehr präzise, also wirklich wie ein Foto abbilden, weil er einfach nur die Linien überträgt. Er muss da gar nicht irgendwie viel schätzen. Und sowas könnte natürlich hier das Helferlein gewesen sein. Vielleicht war, also sag mal, das ist jetzt auch kein Bild, was unglaubliches Können bedarf. Der war, glaube ich, so versiert, dass er sowas auch freihändig hinbekommen hat. Aber möglicherweise für die, also es kann sein, dass das einfach die echten Proportionen widerspiegelt.
Das ist ein Bild, was nicht unglaubliches Können bedarf.
Nein, doch. Er hat so unglaubliches Können, würde ich mal behaupten, dass er nicht das Helferlein gebraucht hat, um das zu machen.
Okay, so. Nächste Woche.
Gute Laune hast du gesagt.
Gute Laune. Gute Laune und Glück. Ich möchte gute Laune und Glück, das Doppel-G, sagt man ja sonst immer, großes Gewächs bei den Beinen, aber gute Laune und Glück, das ist, ich finde hier, das Bild macht auch gute Laune. Es macht irgendwie, es ist ja so halb sommerlich, aber irgendwie, es hat auch sowas, so diese Spaziergänge im ja, was ist das jetzt, wo wir sind? Das ist schon so ein Frühwinter. Durch diese Parks ist ja auch schon insbesondere, und das finde ich schön, wenn das so leer ist. Ich mag das ja, wenn da nicht so, stell dir vor, wenn da jetzt irgendwie 30, 40, 50, 60 Leute wären, das wäre so ein bisschen, das würde die ganze Stimmung stören. Ich finde gerade diese paar People, ohne die Menschen wäre es auch wieder komisch, weil du die Dimension tatsächlich, das habe ich jetzt ja auch schon oft gelernt, die Dimension nicht wüsstest. Ne? Das ist irgendwie ganz
notwendig.
Das hast du schön ausgesucht. Gibt es dir irgendwas Glück? Wie Glück?
Ich bringe Glück mit.
Glück, was habe ich gesagt? Glück und gute Laune.
Gute Laune. Bringe ich auch mit.
Und zwar, pass auf, Glück und gute Laune. Und zwar in einem, muss ich dir mal ein bisschen schwieriger machen. Glück und gute Laune in einem, nicht ganz, müsste das in einem Porträt. Ein einfaches Glück- und Gute-Laune-Porträt. Kriegt man, gibt es sowas? Die Mona Lisa. Die Mona Lisa. Nee, und den Wanderer darfst ja nicht du nicht glücklich. Mit, nee, den Wanderer darfst du nicht nochmal mitbringen.
Der ist ja von hinten, das ist ja schwierig. Aber die Mona Lisa guckt ja bekanntermaßen undefiniert. Das geheimnisvolle Lächeln, das keines ist, was ja irgendwie auch ein bisschen Blödsinn ist, aber egal.
Wir können über die Mona Lisa auch das nächste Mal sprechen. Aber ist doch ein bisschen, ist es doch ein bisschen, sie ist doch ein bisschen glücklich und fröhlich und nicht?
Nee, sie guckt, also, was ja im 19. Jahrhundert ein Teil ihrer Berühmtheit war, ist, dass es undefiniert war. Dass die so, die Gioconda lächelt so unjokondig, so, so unbestimmt. Aber ist es ein Lächeln, ist es nicht. Das hat Literaten im 19. Jahrhundert vollkommen fertig gemacht.
Und heute würde man aber sagen, es ist ein Lächeln. Also für deutsche Verhältnisse ist es ein Lachen.
Ach so, ja. Aber auch wir Deutschen haben über die Mona Lisa sehr nachgedacht. Ich muss immer drüber nachdenken, dass da die Horizontlinie nicht stimmt. Das ist das Erste, was ich immer sehe an dem Bild.
So, mehr dazu demnächst mit der Mona Lisa. Und nächste Woche Glück und gute Laune. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.